Da habe ich zum ersten Mal das Messer gesehen, was am Tatort gefunden wurde, also am Schneesberg oben. Vor mir war so ein Monitor und ich sehe, wie der das in die Hand nimmt und denke auf einmal, Gott, ist das klein, dieses Messer. Gesagt, der Rudi Zerne soll das Messer unbedingt mal in die Hand nehmen in der Sendung, damit man eine Dimension sieht.
Manchmal stellt sich einer, weil er in der Presse liest, dass er morgen Abend im Fernsehen kommt. Der stellt sich, weil er auf gar keinen Fall will, dass seine Verlobte, das sind alles, das habe ich alles erlebt, seine Verlobte das mitkriegt.
Tatort Mainviereck. True Crime vom Untermain. Ein Podcast aus dem Medienhaus MainEcho.
Herzlich willkommen zu Tatort Mainviereck, dem True Crime Podcast aus dem Medienhaus MainEcho. Mein Name ist Mara Pitz, ich bin Online-Redakteurin im MainEcho und eine Stimme dieses Podcasts. Wir sprechen in dieser Reihe über Verbrechen, die sich in der Region zugetragen haben. In der heutigen Folge werfen wir einen Blick in das wahrscheinlich älteste True Crime Format Deutschlands. Es geht um die Sendung Aktenzeichen XY Ungelöst, die seit 1967 im ZDF läuft und in der sich die Kriminalpolizei an die Öffentlichkeit wendet. Meine Kollegin Katrin Fildhaus hat im Juni dieses Jahres 2 Wochen in der Aktenzeichen-Redaktion verbracht. In der Sendung vom 14. Juni wurde ein Cold Case aus der Region vorgestellt. Der Mord an dem Bäckerlehrling Klaus Berninger. Der damals 16-Jährige wurde 1990 in der Nähe von Wörth im Kreis Miltenberg umgebracht. Bis heute wurde kein Täter gefasst. Solltet ihr die Folge dazu noch nicht kennen, dann hört euch doch bitte erst Folge 3 unseres Podcasts an. Die dreht sich komplett um den Fall Berninger und ihr erfahrt alles, was ihr über den Cold Case und die Arbeit der Ermittler wissen müsst. Und damit starten wir in die 5. Folge von Tatort Mainviereck. Heute begrüßen wir wieder Katrin Fildhaus in unserem Podcast-Studio. Katrin ist Blaulichtreporterin hier bei uns im MainEcho und berichtet regelmäßig über Verbrechen. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
Hallo Mara, vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Du hast den Cold Case Berninger hier intensiv begleitet in den letzten 1,5 Jahren und warst live am 14. Juni im Fernsehstudio von Aktenzeichen XY Ungelöst dabei, als der Fall dort vorgestellt wurde. Vielleicht starten wir mal mit einer persönlichen Erinnerung. Gibt es denn irgendeine Aktenzeichen-Sendung, an die du dich noch aus deiner Zuschauerinnenlaufbahn sozusagen erinnern kannst?
Ich kann mich ganz besonders gut an eine Sendung im Januar 2019 erinnern. Damals ist unser Altfallermittler, damals noch nicht Altfallermittler, sondern aktueller Ermittler, Jörg Albert, dort gewesen und hat den Fall von Meskin N. vorgestellt. Das war eine 16-Jährige, die im Mai 2017 verschwunden war, lange gesucht wurde und im Dezember 2018 wurde die Leiche gefunden. Im Januar 2019 war der Fall in der Sendung und da haben wir im Kollegenkreis abends vorm Fernseher gesessen, um noch aktuell in der Zeitung dann unterzubringen, was ist denn jetzt neu aus der Sendung. Und daran habe ich mich erinnert, als ich jetzt direkt im Studio saß und es direkt verfolgen konnte und auch schon wusste, was denn neu ist, schon bevor es alle anderen Zuschauer wussten.
Gibt es denn noch irgendeine Erinnerung aus, ich sag mal, früherer Zeit, so vielleicht deine erste Sendung, die du mal gesehen hast? Kannst du dich daran noch erinnern oder ist es schon verschwommen vor diesen neuen Ereignissen?
Nee, ganz ehrlich nicht. Ich muss auch zugeben, ich habe das früher gar nicht so intensiv geschaut. Ich glaube, ich war eine der wenigen, die da nicht irgendwie mit aufgewachsen ist oder das intensiv verfolgt hat, sondern bei mir kam das durch diese Blaulichtarbeit tatsächlich. Jetzt umso genauer. Mir war das so bekannt, wie es allen anderen bekannt war. Viele Rückblicke mit Eduard Zimmermann damals noch. Das war ja so der Erfinder von Aktenzeichen. Aber ansonsten habe ich das nicht so verfolgt, auch weil es in meinem Familienkreis einfach nicht geschaut wurde.
Aber jetzt nochmal zu dem aktuellen Geschehen. Es ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht so häufig, dass eine Tageszeitungsredakteurin da in die Redaktion bei Aktenzeichen mit reinschaut. War das denn das erste Mal? Weißt du das?
Das war das erste Mal tatsächlich. Das ist auch nichts, was sie regelmäßig machen werden. Es ist Arbeit, es ist schöne Arbeit. Ich habe keinen erlebt, der mir nicht gern erklärt hat, was er macht. Aber es reißt einen ja doch raus. Also. Und von daher, das war eine einmalige Sache. eine erstmalige Sache und es wird wohl auch nicht so vielen vergönnt sein. Deswegen macht es mich umso glücklicher, dass ich das machen durfte.
Du warst ja 2 ganze Arbeitswochen dort, Anfang Juni und Anfang bis Mitte Juni. Am 14. Juni war ja die Ausstrahlung und hast dort ja auch wirklich den kompletten Arbeitsalltag mitbekommen, den die Leute dort hatten. Vielleicht gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück. Wie kam es denn zu dieser außergewöhnlichen Zusammenarbeit?
Es gab im Herbst 2022 ein Altfall-Symposium. Da haben die Altfallermittler hier aus Aschaffenburg andere Altfallermittler eingeladen aus ganz Deutschland, um sich auszutauschen. Und dazu hatten sie die Chefredakteurin Ina-Maria Reitze-Wildemann eingeladen.
Die Aktenzeichen. Vortrag,
genau, die Aktenzeichen-Chefredakteurin, zu erzählen, wie Aktenzeichen der Polizei hilft. Bei Cold Cases, aber auch bei anderen Fällen. Und ich wäre total gerne zu diesem Symposium gegangen, hätte total gerne mir das mal angehört, weil ich tierisch neugierig war. Ich wollte gar nicht berichten unbedingt, aber ich wollte es gerne hören. Das ging leider nicht und dafür wurde mir dann gesagt, ich darf aber ein Interview führen. Und dann bin ich dahin und wir haben ein ganz tolles Interview geführt, wie ich finde, und haben uns ganz ausführlich unterhalten. Und am Ende dieses Gesprächs habe ich dann eher so im Halbernst gesagt, wie siehst du aus, kann ich mal ein Praktikum machen, wenn das von meiner Chefredaktion in Ordnung geht. Und dann hat sie gesagt, dann würde ich mal meinen Chef fragen und dann gucken wir mal. Und dann stand das so im Raum. Und dann hatte sie schon gesagt, ja, das würde klappen. Und ich habe gedacht, ja, wenn es mal zeitlich klappt, du kennst es, wie es ist im Redaktionsbetrieb, dann kommt der Fall, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt ein Gerichtsprozess. Und dann rückte das so in den Hintergrund und ich habe gedacht, ach, im Spätjahr mache ich das mal. Und dann kam die Info, jetzt kommt der Fall Berninger zu Aktenzeichen XY ungelöst. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wann, wenn nicht jetzt, muss ich da hingehen?
Wie kam die Info zu dir?
Der Altfallermittler Jörg Albert hat mir das erzählt. Also der hat gesagt, wir sind jetzt da in Kontakt und die Ausstrahlung soll im Juni sein. Ja, und dann habe ich da nochmal angerufen und habe gefragt, können wir das wirklich machen? Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass es sinnvoll ist, einen langen Zeitraum mitzukriegen. Und deswegen bin ich am 4. Juni hingefahren oder am 3. Juni hingefahren, am 4. Juni morgens um 9 im Büro aufgetaucht.
In München?
In München, in Ismaning, also bei München. Am 14. mal die Sendung und dann bin ich noch 2 Tage dort geblieben, so Nachbereitungen und gucken und dann wieder nach Hause gefahren mit ganz vielen tollen Eindrücken.
Wann hast du das erfahren vom Altfallermittler, dass der Fall Berninger dorthin kommt? Wie viel Vorlauf war das?
Ich glaube, das habe ich so Ende April erfahren. Also so riesig viel Vorlauf war das nicht. Ich habe schon ein bisschen Urlaubspläne über den Haufen geworfen und umgeplant tatsächlich. Aber es war es wert.
Das heißt, es war auch eine relativ kurzfristige Angelegenheit dann für alle Beteiligten, also auch für die Ermittler. Vielleicht muss man das nochmal kurz sagen, mit den Altfallermittlern ist mir mittlerweile auch ein Begriff. Es gibt diese 2 fixen Altfallermittler in Aschaffenburg, die nur sich mit sogenannten Cold Cases befassen und die gibt es aber auch bundesweit. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also bayernweit sind das die einzigen, die wirklich vorrangig damit befasst sind. Also nur ist vielleicht falsch gesagt. Wenn ein aktuelles Ermittlungsverfahren ist, dann greifen die auch schon mal mit ein, also machen mal eine Vernehmung oder sind bei einer Vernehmung dabei. Aber die haben keine anderen Fälle als Bearbeiter auf dem Tisch, sondern kümmern sich um Altfälle und nehmen sich vor allem immer einen vor, den sie vorrangig behandeln. Auch die anderen haben sie im Blick, dass man so sieht, gibt es da neue Entwicklungen, tut sich wissenschaftlich irgendwas. Und wie gesagt, bayernweit sind es aber die einzig fest etablierten. In anderen Bundesländern gibt es auch Cold Case-Einheiten tatsächlich. Also das nennt man ja oft Cold Case. Zu denen habe ich natürlich gerade durch den Fall Berninger einen engen Draht und halte mich da auch auf dem Laufenden, was sich da tut.
Du hattest ja eben das Interview erwähnt mit der Chefredakteurin von Aktenzeichen, der Ina-Maria Reitze-Wildemann. Du hast es damals auch aufgenommen, damals nicht für einen Podcast, sondern einfach als Notiz oder als für dich zum Abtippen des Interviews. Und genau, in die Aufnahme hören wir jetzt auch noch mal kurz rein.
Gerne.
Es gibt ganz klare Regeln, was ein Fall fix Y ist. Wir brauchen Kapitalverbrechen. Mhm. Und wir brauchen die Ermittlungen, die im Prinzip abgeschlossen sind. Und dann kommen wir, also wenn nichts mehr geht, wenn die Polizei ihre normale Arbeit erledigt hat, dann können sie sich an XY wenden. Der Fall muss schwer sein, ein schweres Verbrechen. Wir hoffen immer und rechnen damit, dass die Polizei auf uns zukommt. Das ist eigentlich der Weg, den wir wünschen. Das kommt nicht in ausreichendem Maße vor, früher schon. Aber heute sind die Polizeidienststellen so gewohnt, dass die Medien auf sie zukommen, auch die Fernsehmedien, weil die alle über Crime berichten wollen. Das ist ja das Leben schlechthin. Crime ist populär wie noch irgendwas. Keine Ahnung warum, plötzlich. Na, wir machen es dieses Jahr seit 55 Jahren. Deswegen hat sich das ein bisschen reduziert mit dem auf uns zukommen. Jetzt müssen wir schon aktiver werden und tun das eben auch. Wir werten die Meldungen aus, was eben so läuft und haben natürlich auch viel Kontakt. Durch unsere Sendungen kommen ja immer 5, 6 Kriminalbeamte aus ganz Deutschland zu uns. Da kommt man ins Gespräch und so entstehen natürlich auch dann Hinweise und Interesse an dem Fall und man spricht darüber, sagt, können wir doch mal machen und dann sagen die, ja, wenn wir soweit sind, dann kommen wir wieder auf euch zu. Okay. Wenn die Polizei mit einem Kapitaldelikt nicht mehr weiterkommt, dann ist das ein Fall für XY. Oh. Diese Fälle sind alle für unsere Zuschauer interessant. Mhm. Dafür sorgen wir. Wir bereiten die auf. Sie sind aber auch in der Tat alle interessant und von Interesse.
Das war jetzt die Chefredakteurin von Aktenzeichen XY. Vielleicht kannst du noch mal erklären, wie überhaupt entschieden wurde, dass der Fall Berninger dorthin kommt.
Es gab vorher schon durchaus Kontakte zu Aktenzeichen XY. Das war nicht das erste Mal, dass Aschaffenburger Ermittler dort im Studio waren. Der Fall Berninger, den hatten sie nicht dorthin gebracht, sozusagen, sondern den haben sie ja damals im April 2022 wieder aufgenommen, sehr öffentlichkeitswirksam wieder aufgenommen, hatten dann ja auch eine Veranstaltung da in der Sporthalle gemacht, um den Fall vorzustellen. Und von dieser Wiederaufnahme hat auch die Aktenzeichenredaktion erfahren und hat dann angefragt, sagt mal, möchtet ihr nicht zu uns kommen? Und zu diesem Zeitpunkt hat man in Aschaffenburg noch gesagt, wir gucken jetzt erstmal, was wir hier regional erreichen können. Die haben ja sehr viel gemacht, da haben wir uns schon drüber unterhalten, wie groß die Öffentlichkeitswirksamkeit war von dieser Wiederaufnahme. Und dann haben sie gesagt, aber wenn wir an den Punkt kommen, wo wir Unterstützung brauchen, melden wir uns gerne bei euch. Dann war dieses Altfall-Symposium, das ich schon erwähnt habe, da hat man dann auch mal den Fall Berninger so nochmal gestreift. Und dann waren der Detlef Bupp und der Jörg Albert, unsere Altfallermittler, zum XY-Preis eingeladen im Spätjahr. Da werden Menschen ausgezeichnet, die besonders couragiert handeln. Und da waren die als Zuschauer eingeladen. Und da sind sie mit dem Ortwin Schallner ins Gespräch gekommen, der dann auch den Fall Berninger als Drehbuch erarbeitet hat. Also es hat ein bisschen gedauert, es hat ein gutes halbes Jahr gedauert, bis man gesagt hat, jetzt sind wir soweit, jetzt möchten wir die große Öffentlichkeit.
Das heißt, die haben erstmal probiert mit den Aktionen, über die wir auch schon ja im vorhergehenden Berninger-Podcast gesprochen hatten, also mit, da waren ja auch vorher noch Flyer und alles drum und dran mit Öffentlichkeitsarbeit, lokal nochmal genau. Aufmerksamkeit auf den Fall zu ziehen und haben dann gesagt, okay, da kam jetzt nicht der Durchbruch.
Genau, beziehungsweise es waren halt Fragen, die nach wie vor offen waren, die sie von Anfang an gestellt hatten, aber wo jetzt nichts kam. Und das war jetzt sozusagen die nächste Eskalationsstufe. Also man wollte sich quasi noch ein bisschen Luft nach oben lassen. Erstmal hier abarbeiten, es sind ja damals schon viele Hinweise eingegangen. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn dann noch die Aktenzeichen XY-Hinweise dazugekommen wären, ist es viel schwerer, das alles aufzuarbeiten, als wenn man so etappenweise vorgeht. Und deswegen haben sie sich dafür entschieden, erstmal lokal abzuarbeiten und dann ins Überregional zu gehen, ins Bundesweite oder sogar im deutschsprachigen Raum, weil Aktenzeichen XY wird ja auch in der Schweiz und Österreich geschaut.
Und, glaube ich, auch international über die Mediathek. Du hattest gesprochen über diese Hauptfragen. Magst du die noch mal kurz zusammenfassen?
Zum einen ging es darum, dass der Klaus Berninger über einen Versandhauskatalog ein Springmesser bestellt hatte, das nie gefunden wurde. Also das hat er oft bei sich gehabt. Und nach der Tat ist es aber nirgends mehr gefunden worden. Man wusste, dass es im Schneiderkatalog bestellt ist, weil der Vater vom Klaus sozusagen die Rechnungen bekommen hat für diese Bestellung. Aber man hatte halt kein Bild von diesem Messer. Und eine große Frage war, wer hat diesen Schneiderkatalog noch oder kann da weiterhelfen? Mit der Frage ist man reingegangen. Dann haben sie ein Messer gezeigt, das gefunden wurde am Tatort. wo man auch gefragt hat, gibt es jemand, der dieses Messer hatte und nach dem Tattag nicht mehr? Das waren so die wichtigen Fragen. Und natürlich, weiß jemand irgendetwas, was mit dem Fall in Bezug stehen könnte?
Wir hatten ja auch einmal telefoniert, als du noch dort warst.
Hallo Mara. Ja, wie gesagt, ich bin seit einer Woche gut in München, in Ismaning. Da ist die Produktion von Aktenzeichen XY ungelöst, beziehungsweise die Redaktion. Und bisher habe ich vor allem über die Schultern geguckt. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich Fernseherfahrung habe. Das heißt, ich habe mir angeguckt, wie geschnitten wird, wie die Drehbücher umgesetzt worden sind und dann zu kurzen Teasern geschnitten werden. Und was ganz spannend für mich war, ich habe so eine Sendungsvorbesprechung erlebt, wo ich dann auch gesehen habe, wie viel wirklich vorher schon fest gemacht ist, dass Rudi Zerne zum Beispiel nicht aus dem Bauch heraus moderiert, sondern dass das alles wirklich durchgeplant ist und von den Redakteuren auch durchgeplant ist. Und das war sehr spannend zu erleben. Wir haben 5 Fälle, beziehungsweise 4 Fälle, die verfilmt wurden, wo auch Drehbücher für geschrieben wurden. Und dann gibt es noch Studiofälle. Und für jeden dieser Filmfälle gibt es einen Drehbuchautor. Die sind aber dann nur so weit involviert, bis der Film abgenommen ist. Und fürs Studio gibt es dann einen hauptverantwortlichen Redakteur plus die Chefredakteurin. Und dieser hauptverantwortliche Redakteur kümmert sich halt auch um die Dialoge bei der Sendung selbst, um die Moderation, was, wie gesagt, Luciane sagt. Der fasst auch zusammen, was die Ermittler transportieren wollen in der Sendung. Weil die gehen ja mit einem bestimmten Ziel hin. Die haben ja ganz bestimmte Fragen. Und die sollen natürlich auch entsprechend anmoderiert werden. Also das ist so der Ablauf. Und ich bin vor allem auch an Produktionen jetzt mitbeteiligt gewesen oder habe zugeschaut, muss man dazu sagen, die jetzt nicht Aktenzeichen XY ungelöst sind, sondern die in dieser Aktenzeichen XY-Familie sind. Es gibt hier immer Sondersendungen. Gelöst ist so eine, die bald erscheint. Und dafür die Filme gucken wir jetzt gerade an und machen einen Teaser, so einen kleinen Appetitmacher für die Zuschauer. Und ja, das sind so die Sachen. Also Aktenzeichen XY ungelöst, die Sendung, die einmal im Monat ist, ist wirklich nur ein kleiner Teil von der ganzen Arbeit, die ich hier mitbekomme. Die Filme werden schon lange im Voraus produziert, immer in so einem Set von mehreren Filmen. Das heißt, wenn die anfangen zu drehen, dann drehen die gleich mehrere Drehbücher ab. Aber für den Klaus-Berniger-Fall habe ich insofern was mitbekommen, dass, wie gesagt, letzte Woche Moderationsbesprechung war. Und da wird ja auch durchgesprochen, was im Studio gesagt wird über den Fall. Und ich durfte auch das Drehbuch schon mal anschauen. Und ich kann so viel verraten, da warten Überraschungen. Da haben selbst für mich, die ja wirklich tief in dem Thema drin ist und die sich eingebildet hat, sie wüsste alles. Nein, ist klar, ich weiß nicht alles. Ich wusste, es gibt Sachen, die Ermittler noch für sich behalten. Aber da warten schon ein paar Überraschungen in dem Film. Morgen bekomme ich ihn dann endgültig zu sehen bei der Generalprobe. Aber da bin ich sehr gespannt drauf und da freue ich mich. Als wir letzte Woche diese Moderationsbesprechung hatten und das Thema kam, habe ich so eine richtige Gänsehaut gekriegt in dem Moment, weil ich wusste, das ist jetzt der Fall, wegen dem ich hier bin und der mich seit über einem Jahr bewegt. Dienstags war die Probe, die erste Stellprobe. Und da habe ich zum ersten Mal das Messer gesehen, was am Tatort gefunden wurde, also am Schneesberg oben. Und es stand so ausgestellt auf so einem kleinen Pappstück aufrecht. Man konnte drauf gucken und dann war eine Unterbrechung und ein Assistent hat das in die Hand genommen. Und das habe ich durch die Kamera gesehen. Also vor mir war so ein Monitor und ich sehe, wie der das in die Hand nimmt und denke auf einmal, Gott, ist das klein, dieses Messer. Wir haben das ganz oft in der Zeitung abgebildet. Und auch geschrieben, wie groß das ist. Aber ich habe mir das nicht so bewusst gemacht. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mir das nicht bewusst gemacht habe, wie viele andere haben es dann auch nicht? Und dann habe ich zu der Chefredakteurin gesagt, der Rudi Zerne soll das Messer unbedingt mal in die Hand nehmen in der Sendung, damit man eine Dimension sieht. Und das wurde danach umgesetzt. Und ich habe danach mit Kollegen hier in der Redaktion gesprochen, die dann gesagt haben, das war total gut, weil sie auch gedacht haben, dass das größer ist.
Weil man das Messer sonst in unseren Abbildungen auch immer ohne irgendeinen Vergleichsgegenstand gesehen hat, nur mit diesen Zentimeterangaben, aber wie du sagst, das hat man dann nicht so präsent, als wenn man irgendwie was neben im gleichen Bild hat.
Genau. Ja, spannend. Ja. Also da habe ich dann gedacht, oh, das war jetzt mein Beitrag.
Ja, und wahrscheinlich einer, der für viele Leute ein Aha-Erlebnis gebracht hat. Interessant. Du hast ja auch in dem Interview mit der Frau Reitze-Wildemann darüber gesprochen, wie die Filme zustande kommen. Da hören wir jetzt auch noch mal rein.
Und wir fahren immer vor Ort, treffen uns dort in der Polizeidienststelle, lassen uns vielleicht den Tatort auch zeigen. Je nachdem ist immer sehr wichtig, dass man sich selber anschaut und nicht nur vom Hörensagen für sich da was zusammenreimt und vorstellt. Und wir wollen doch sehr, sehr nah an der Realität sein. Wir haben einen Dramaturgen, also einen Redakteur, der auch die Aufgabe des Dramaturgen mit übernimmt, der das dann so ein bisschen mit dem Redakteur bespricht. Und dann entsteht das Buch. Dann geht es bei uns in die Abteilung Produktion. Und das ist dann eigentlich auch ein interessanter Vorgang für uns, weil dann geht es an die Regie, an die Besetzung, an den Location Scout und so weiter und so fort. Dann das große Filmteam. Dann gibt es eine Besprechung zwischen den Autoren und dem Regisseur, wo wir versuchen, dem Regisseur nochmal nahe zu bringen, wie das alles so gemeint ist und wie das zu verstehen ist. Und man kann nicht alles in das Drehbuch schreiben oder man überliest es manchmal.
Ja.
Und wir wollen schon auch den Charakter und das Wesen des Opfers, so wie wir es verstanden haben. Wir sind mittlerweile auch da einen Schritt weiter gegangen, als es früher üblich war, noch mit Zimmermann. Wir fragen jetzt durchaus auch mal, wenn wir ein sehr komplexes Mordopfer haben, ob die Kripo meint, dass wir mit den Angehörigen mal sprechen können, ob das für die zumutbar ist.
Ja.
Und wenn die Polizei da zustimmt und uns die Telefonnummer oder vielleicht dort anruft und sagt, da könnte sich ein Redakteur von XY melden, dann unterhalten sich die Redakteure auch immer sehr, sehr gerne mit den Angehörigen. Da erfahren die schon andere Dinge und dann hat man dann schon ein besseres Bild eigentlich von der Person. Und dann sind die Filme irgendwann fertig und dann sind wir alle zur Abnahme, also die ganzen Autoren. Wir gucken uns dann die 5, 6 Filme, die in so einem Block produziert werden, im Raum München, gucken wir uns an und gehen dann nochmal die Sprechertexte durch. Wichtiges Element bei XY, der Sprecher, ob der denn noch passt auf die Bilder, ob der sich vielleicht erledigt hat. Manchmal merkt man, das erzählt genau das Bild, das muss ich nicht nochmal sagen. Und dann reduziert man den wieder oder passt ihn entsprechend an. Natürlich gibt es den Fall, dass der Film gerade fertig ist und die Polizei sagt, wir brauchen euch jetzt nicht mehr. Dann schlucken wir natürlich heftig und sicher haben wir Vorrat. Also wir haben schon so mehrere Blöcke Vorlauf, sodass wir immer zurückgreifen können auf andere. Also wir arbeiten nicht Block und dann Ausstrahlung, sondern Block und dann Monate später Ausstrahlung. Also wir haben ja so ein Vierteljahr mindestens Vorlaufzeit und können dann ersetzen.
Wir haben jetzt gehört, dass auch mit den Angehörigen zum Teil gesprochen wird von Seiten der Aktenzeichen XY-Redaktion. War es denn in dem Fall auch so beim Fall Berninger?
Nein, da war es nicht so. Ich hatte auch den zuständigen Drehbuchautoren gefragt, ob er da sich mit denen in Verbindung gesetzt hat. Und er hat gesagt, er macht das eigentlich auch eher nicht. Und auch wir haben das ja nicht getan. Also ich habe das in der letzten Folge schon erzählt und genau so hat das der Ortwin Scheiner auch gemacht. Er hat gesagt, er sammelt im Umfeld, er hat sich durchgelesen, was schon erschienen ist zu dem Fall, was drumherum erschienen ist, aber er hat auch den Abstand gewahrt.
Trotzdem, wenn man den Film gesehen hat, es war ja ein relativ langer Beitrag auch. Ich gehe mal davon aus, dass viele der ZuhörerInnen dann eben auch sich angeschaut haben, wenn nicht, dann eine dringende Empfehlung, das zu tun. Da ist ja schon ein sehr persönliches, direktes Bild von der Familie, vom Umfeld, von der Situation und auch von der Zeit entstanden.
Ja, es geht ja bei Aktenzeichen XY immer darum, dem Menschen, dem getöteten Menschen oder dem verletzten Menschen ein Gesicht zu geben, den darzustellen. Es geht um Emotionalität. Und so wird dann gesagt, okay, wir müssen uns in diese Zeit zurückversetzen können. In dem Fall sind es die 90er. Das heißt, da ist viel Requisite notwendig für die 90er Jahre. Und dann geguckt, wie ist denn die Vorgeschichte von der Person, die wir darstellen möchten und was ist dann passiert. Und in der Vorgeschichte zum Beispiel gibt es eine Szene jetzt in diesem Filmbeitrag, wo er mit seiner Freundin über die Zukunft redet. Die sind beide kurz vor dem Schulabschluss wissen, dass sie jetzt getrennte Wege gehen in Ausbildungshinsicht und erzählen darüber, dass sie sich dann ja trotzdem weiter sehen werden und so. Und das hatte so den Sinn zu zeigen, der Klaus Berninger war ein Jugendlicher, der seine Zukunftsträume hatte, der ja dann die Bäckerlehre angefangen hat, der aber auch eine Beziehung hatte, seine erste Liebe hatte. Und solche Aspekte werden vorgestellt. Die haben für die Ermittlungen null Bewandtnis. Die würde die Altfallermittler gar nicht interessieren. Aber natürlich, um zu zeigen, das ist ein Jugendlicher. So wie wir auch Jugendliche waren, so wie die ZuschauerInnen auch Kinder haben, so ist auch Klaus Berninger ein Jugendlicher gewesen mit Träumen, mit Zukunftsperspektiven, die ihm genommen wurden.
Ich bin da tatsächlich auch drüber gestolpert, als ich den Film gesehen habe, weil ich mich ja auch ein bisschen mit dem Fall beschäftigt hatte und dann dachte, was ist denn mit dieser Freundin, spielt die irgendeine Rolle? Aber wie du sagst, mit der war er dann zum Zeitpunkt der Tat, als er gestorben ist, ja auch gar nicht mehr zusammen. Das war im Film eine Rückblende, aber sollte eben verdeutlichen, dass...
Genau, es sollte einfach das Leben von ihm so ein bisschen verdeutlicht werden. Und deswegen ist man dann eingestiegen quasi, ich würde mal sagen, das dürfte so ein halbes Jahr vor der Tat gewesen sein, um nicht nur den Getöteten am Tattag zu haben.
Du hast dich ja vorab viel mit dem Fall beschäftigt und ja auch mit dem, was Klaus Berninger für ein junger Mann war. Trotzdem gab es Sachen, die dich an dem Film überrascht haben, auch Details aus den Ermittlungen.
Ja, ich habe ja das Drehbuch vorab lesen dürfen. Den Film habe ich nicht so viel früher gesehen als alle anderen. Den habe ich am Tag vor der Ausstrahlung erst gesehen.
Immerhin einen Tag vorher
genau. Und das Drehbuch habe ich in der Woche davor schon mal gelesen. Und dann habe ich wirklich da gesessen und mir wild Notizen gemacht. Da war dann zum Beispiel eine Szene in der Bäckerei, wo Klaus sich so ein bisschen gekabbelt hat mit dem Bäckereigesellen, der dann gesagt hat, hier, du bist mein Stift, wenn du erstmal bei uns anfängst. Also der ihn schon so ein bisschen seinen Schranken gewiesen hat. Man muss dazu sagen, Klaus war der potenzielle Besitzer dieser Bäckerei oder der war der Erbe, sag ich mal, der diesen Betrieb weiterführen sollte. Und dann diese Kabelei und dann gab es eine Szene, wo Hefezöpfe, die der Klaus geflochten hat, nach der Mittagspause zerdrückt waren. Und dann kam so die Klärung, dass es auch dieser Geselle gewesen sein muss, der das gemacht hat, der dann nur gesagt hat, war doch nur Spaß. Und die beiden sind dann auch wieder friedlicherer Wege gegangen in dem Film. Aber wo ich so gedacht habe, okay, das ist ja interessant. Und dann zum Tatablauf selbst, also dass es mehrere Verletzungen gab, war nicht klar. Die Polizei hatte sich nie zu den Verletzungen so konkret geäußert.
Einfach auch, weil das das sogenannte Täterwissen auch war, ne? Wenn man das genau, zu genau veröffentlicht hätte, dann hätten ja alle gewusst, was ansonsten eigentlich nur der oder die Täter wussten.
Genau, also deswegen ist man da sehr zurückhaltend. Und jetzt waren sie halt den Schritt gegangen zu sagen, okay, dieses Täterwissen ist im Vergleich zu dem, was man vielleicht beitragen kann, wenn man das jetzt veröffentlicht, das Geringere. Die werden trotzdem noch Sachen haben, die nur der Täter wissen kann. Ich bin mir sicher, die haben so einen kleinen Vorrat an wirklichem Täterwissen noch parat. Aber da haben sie sich entschieden, das veröffentlichen wir jetzt. Also wie gesagt, multiple Verletzungen, auch dass es einen Kampf gegeben haben muss, dass es eigentlich mehrere Täter gewesen sein müssen, kam dann erst so im Film bzw. im Gespräch danach raus. Es wurde immer dieser Geldbeutel gesucht von Klaus. Aber dass man wirklich die Jackentasche umgestülpt hatte, also das sichtbar war, da ist etwas rausgenommen worden aus der Jackentasche. Das war mir jetzt auch so nicht klar.
Und auch, dass er ja relativ viel Geld dabei hatte. Es waren, glaube ich, mehr als 100 Mark, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich meine, das war 1990, da waren mehr als 100 Mark für einen 16-Jährigen einfach sehr viel Geld, also genau, vergleichsweise eine Riesensumme.
Ja.
Auch mehr als 50 Euro und wahrscheinlich auch mehr als 100 Euro heute, stelle ich mir vor. Ja.
Für einen Auszubildenden im ersten Lehrjahr vor allem.
Es war ja dann auch in dem Film dargestellt, dass er Schulden sich wieder zurückgeholt hat an dem Abend von Freunden. Und dann kam ja schon so die Überlegung auf, zumindest bei mir hat sich dann die Frage aufgetan, ob das in direktem Zusammenhang dann steht damit, dass er umgebracht wurde.
Genau, aber da wurde ja auch nicht weit drauf eingegangen. Also er hat von zwei Freunden sich Schulden zurückzahlen lassen an diesem Tag. Aber inwiefern das jetzt wirklich relevant war für den Fall, ist nach wie vor nicht klar. Aber es gehört natürlich zur Geschichte dazu. Es wird alles erzählt, was irgendwie dazugehört und relevant sein könnte. Und vielleicht taucht ja auch jemand auf, der sagt, okay, zu mir hat er gesagt, was mit dem Geld ist oder warum er das Geld jetzt braucht oder so, weiß man ja nicht.
Ich denke, es passiert automatisch, dass man sich Gedanken darüber macht. Also zumindest war es bei mir so beim Anschauen des Films, dass man sofort anfängt zu überlegen, wusste der Täter, dass er das Geld hat oder wollte er von ihm das Geld, aber das können wir alle ja letztendlich nicht sagen.
Aber genau das ist ja auch das Ziel von XY, dass wirklich die Leute sich so in diesen Sog fühlen und dass die auch mitfiebern und beitragen wollen tatsächlich. Es gibt in dem Filmbeitrag die Szene, wo die Altfallermittler sich von den Eltern Berninger das Kinderzimmer zeigen lassen, das im Film und auch real noch genauso ist, wie es damals war. Und der Jörg Albert hat mir dann danach erzählt, dass diese Szene in den Film gekommen ist, weil sie tatsächlich in dem Moment in diesem Kinderzimmer waren, wo noch das Fußballtrikot ist, wo noch der alte Computer so ist.
Und das war ja auch Jahre nach der, das war wann? Wann waren Sie dort? Dann
das war vor 2 Jahren, oder? Anfang 2022.
Also nicht mal 2 Jahre her.
Mhm. Kurz vor der Wiederaufnahme sozusagen. Und da waren Sie in diesem Kinderzimmer, in diesem Jugendzimmer. Und in diesem Moment hat der Ortwin Czajner, der Drehbuchautor, ihn angerufen, um irgendwas abzuklären. Und dann hat der Jörg Albert zu ihm gesagt, wir sind übrigens gerade in diesem Jugendzimmer. Und so kam diese Szene in den Film. Und das war für die Ermittler auch ein Gänsehautmoment, das dann zu sehen auf dem Bildschirm.
Und ja auch sehr bewegend, wenn man sich überlegt, dass die Eltern 30 Jahre lang das Zimmer nicht angerührt haben. Im Prinzip wie ein Relikt oder eine Erinnerung an den verstorbenen Sohn. Ja.
Ja.
Wenn man jetzt nochmal so die 2 Wochen Revue passieren lässt, mit den Einblicken, die du hattest in die Arbeit der KollegInnen dort. Was ist denn aus deiner Sicht der größte Unterschied zwischen der Arbeit, die du jetzt machst und dem, was die KollegInnen dort machen?
Dass wir natürlich vom Gefühl her gerade in so einem Fall auch gerne helfen möchten. Also meine Arbeit war total darauf ausgerichtet, als es um diesen Altfall ging, das mit voranzutreiben. Man fühlt ja auch so mit den Angehörigen unheimlich mit, fühlt mit den Menschen vor Ort mit in Wörth. Das hat ja ganz viel durcheinander geschmissen, als es damals passiert ist. Und das schon, aber wir sind natürlich nicht so zielgerichtet und vor allem hat die Polizei bei uns null Einfluss darauf, was wir schreiben. Also die können mir danach sagen, das fand ich gut, wenn sie was gelesen haben. Es kann aber auch durchaus mal sein, dass sie sagen, das hätten wir schon ganz gerne anders gelesen. Und das interessiert uns im Endeffekt nicht. Wir schreiben das, von dem wir sagen, so ist es unserer Meinung nach und unseren Erkenntnissen nach und unseren Recherchen nach richtig. Wenn wir es dann kommentieren in die eine oder andere Richtung, ist das auch völlig unsere Sache. Und das ist bei Aktenzeichen XY halt gar nicht. Die stellen sich in den Dienst der Polizei.
Die arbeiten Hand in Hand
im Prinzip. Die arbeiten Hand in Hand. Es wird auch kein Drehbuch fertiggestellt, ohne dass die Polizei das gesehen hat. Der Film wurde zwar abgedreht, aber die wussten ja ganz genau, was in dem Film passieren wird, weil sie das Drehbuch kannten. Die kriegen natürlich dadurch auch weitere Hintergrundinfos, die ich nicht bekommen würde. Deswegen so Überraschungen, wenn so ein Film ausgestrahlt wird. Und das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Wenn man diese Pressearbeit für die Polizei sozusagen hat, was sagt uns halt nichts, bis man macht, und dann die Arbeit über die Polizei, was wir machen.
Das heißt, man kann es vielleicht auch an einem Beispiel verdeutlichen, wenn Ermittlungsfehler passieren oder die Polizei irgendwo nicht ordentlich arbeitet, in welcher Form auch immer, dann sind wir es lokal, die natürlich nachhaken und die dann auch kritisch berichten. Das tut jetzt Aktenzeichen XY nicht, weil die Aufgabe ja eine ganz andere ist.
Genau.
Du hast auch mit der Chefredakteurin noch mal ein bisschen über die Aufgaben, über die Rolle gesprochen und da hören wir jetzt auch noch mal abschließend rein.
Und ich habe jetzt gestern wieder zum Beispiel einen Anruf gekriegt von unserer Besitzerin, die dann sagt, oh, der Regisseur, der sagt ja, auf der Überwachungskamera sehen doch die Täter viel jünger aus, als die Polizei sagt. Das ist aber nichts. das, was die Polizei sagt, zählt. Die Regisseure, ich habe Regisseure, die wirklich voller Stolz, also überzeugt sind im Prinzip, dass sie Fälle gelöst haben. Dass jeder Einzelne glaubt, also wenn ich den Film nicht so wahnsinnig gut gemacht hätte, dann hätte er sich nie gemeldet. Ist ja eigentlich auch schön, ne? Wir ermitteln ja nicht, wir berichten nur. Mhm. Und wir freuen uns natürlich, wenn aufgrund einer Berichterstattung bei den Cold Cases klappt das immer sehr gut, dann tatsächlich ein Täter geschnappt wird. Weil manchmal stellt sich einer, weil er in der Presse liest, dass er morgen Abend im Fernsehen kommt. Mhm. Der stellt sich, weil auf gar keinen Fall will, dass seine Verlobte, das sind alles, das habe ich alles erlebt, seine Verlobte das mitkriegt, was er gemacht hat.
Mara, was mir gerade noch eingefallen ist, wenn wir jetzt uns diesen O-Ton nochmal angehört haben. Du hattest gesagt, wer die Folge nicht gesehen hat oder den Filmbeitrag nicht gesehen hat, der sollte das noch tun. Die Chance gibt es leider gar nicht mehr. Es ist tatsächlich so, dass diese Aktenzeichen XY-Sendungen eine Woche in der Mediathek abrufbar sind und auch auf YouTube, vom ZDF auf YouTube gestellt werden. Aber dann werden sie herausgenommen. Die sind tatsächlich nur eine Woche sichtbar. Und zwar, dass im Hintergrund, wenn sich etwas entwickelt in den Fällen, da werden ja sehr konkret auch Personen benannt oder teilweise werden auch Täter namentlich gesucht. Und das darf nicht im Internet stehen bleiben auf längere Zeit. Weil wenn der Täter dann gefasst ist oder wenn ein Täter in einem anderen Fall gefasst ist, dann dürfen die da nicht mehr thematisiert werden. Und deswegen nehmen die Sachen raus. In der Sendung am 14. Juni war auch ein aktueller Fall. Da ging es um ein ausgebranntes Auto, wo der Fahrer von vermisst wurde. Am Tag vor der Sendung wurde eine Leiche gefunden. Das war der Fahrer, der war 3 Monate lang, nein, sogar ein halbes Jahr lang fast vermisst worden. Am Tag vorher hat sich es gefügt, dass der gefunden wurde. Also man wusste jetzt, es ist kein Vermisstenfall, es ist ein Mordfall. Und nach der Sendung hat der verantwortliche Redakteur zu dem Trierer Staatsanwalt, aus dessen Beritt dieser Person war, diese getötete Person, gesagt, wenn sich dem Fall irgendetwas tun sollte, jetzt am Wochenende, bitte sofort informieren, weil dann muss der sofort aus der Mediathek genommen werden. Also nicht mal eine Woche drin stehen, sondern in der Sekunde, wo sich etwas tut, sofort. Und aus diesem Grund gibt es keine Chance, den Beitrag zu sehen, es sei denn, er ist auf irgendwelchen anderen Kanälen hochgeladen und man findet ihn dann doch. Okay. Da weiß ich nicht genau Bescheid.
Ich würde gerne noch kurz auf die beiden Altfallermittler eingehen.
Die waren beide schon dort gewesen. Die waren aber trotzdem nervös, auf jeden Fall, am Tag vorher. Die kommen immer einen Tag vorher an. Dann gibt es so erste Besprechungen. Die besprechen sich mit dem Rudi Zerne, mit dem Moderator, worauf sie achten sollen, was im Gespräch wichtig ist, an welchen Stellen sie ablesen können, weil sowieso keine Kamera auf sie gerichtet ist. Und dienstags wird dann schon mal so vorgeprobt. Also die Gespräche ganz entspannt. Die sind auch noch im Räuberzivil, sage ich mal. Also in den Klamotten, die sie sowieso anhätten, nicht zurechtgemacht für die Sendung. Da kann dann auch mal gestoppt werden. Da werden Lichteinstellungen gemacht, Kameraeinstellungen getestet und so weiter. Und dann wird es erst am Tag danach ernst. Aber an diesem Tag vorher haben die den Film zum ersten Mal gesehen. Dann haben sie auch gleich reagiert auf den Film. Also sie waren beide sehr angefasst und sehr begeistert. Der Jörg Albert hat in der Generalprobe seinen Appell vergessen, den er an die Zuschauer direkt richten wollte. Er hat mir dann auch erzählt, dass er zum Abendessen gegangen ist und eigentlich gar nichts essen wollte vorher, weil er sich so geärgert hat und so nervös war. Und dann war aber die Live-Sendung und da war dann alles gut. Aber was tatsächlich wohl für alle da das Schlimmste ist, ist der Moment aufzustehen. Die Ermittler sitzen ja hinten an den Telefonen und werden dann nach vorne zum Moderator gebeten in dem Moment, wenn ihr Beitrag kommt. Und dieser Weg von den Telefonen zum Moderator, haben sie alle einhändig gesagt, ist das Schlimmste.
Vielleicht auch ein bisschen aus der Sorge heraus, live vor laufender Kamera zu stolpern oder so. Ja, keine Ahnung.
Millionen Publikum, muss man sagen. Es waren immerhin 4,74 Millionen, die an dem Tag eingeschaltet haben. Und viele davon vom Untermain, wie ich danach mitgekriegt habe, weil wir viel angesprochen wurden.
Ja, ich habe auch mitbekommen, dass viele das gesehen haben. Den Appell, den hat er ja, wie du sagst, auch in der Sendung dann nicht vergessen. Es war ja am Ende wirklich dieser Aufruf, sinngemäß helfen Sie uns, wir brauchen Sie, um diesen Fall zu lösen. Und dem sind ja dann auch viele Leute gefolgt. Also wir haben es ja auch berichtet, dass sehr viele Anrufe eingegangen sind, auch noch direkt am Abend im Studio.
Das habe ich so gar nicht mehr so mitbekommen, weil es ist tatsächlich so, die Sendung ist fertig und dann steht man auf und dann beglückwünscht man sich oder es werden Erinnerungsfotos gemacht. Das heißt, die Telefone werden dann von anderer Seite bedient. Es sind ja auch viele Hinweise per E-Mail eingegangen.
Am Abend der Sendung wurde ja auch direkt schon gesagt, dass Hinweise eingegangen sind auf eine Person aus dem Umfeld von Klaus Berninger. Und insgesamt waren ja noch an dem Abend 200 Hinweise eingegangen, was ja schon beachtlich ist.
Genau. Es waren viele Hinweise, muss man dazu sagen, die die Ermittler zu diesem Zeitpunkt nicht mehr brauchten.
Zum
Also
Beispiel.
es war der Hinweis darauf, dass man doch mal auf eBay nach diesem Versandhauskatalog gucken könnte oder gucken sollte, dass man da irgendwas gefunden hätte. Das hatten die Ermittler vorher gemacht. Also der relevante Katalog war nicht auf eBay zu finden. Und der andere Hinweis war darauf, wozu dieses Messer, das am Tatort gefunden wurde, vergangenes Jahr, verwendet wurde. Und zwar war das ein sogenanntes Pikiermesser, also für den Gartenbau. Und dieser Hinweis ging ein und auch das wussten die Ermittler bereits. Das waren so die allgemeinen Hinweise, die nicht mehr unbedingt gebraucht wurden, für die die Ermittler trotzdem dankbar sind, weil es einfach zeigt, die Leute haben sich mit dem Fall befasst und haben versucht, ihren Beitrag zu leisten. Und das ist ja das Schöne an der Sache.
Es ging ja aber auch Hinweise ein, die dann wirklich zu weiterführenden Ermittlungen auch jetzt geführt haben. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen.
Insgesamt ist es so, dass mittlerweile, wir sind jetzt einen Monat nach der Sendung, sprechen wir von 400 Hinweisen, die eingegangen sind. 380 davon sind genau die, von denen ich gerade erzählt habe, die die Ermittler nicht weiterbringen, aber es sind 20, die sie konkret auch weiterbringen oder wo sie weiter ermitteln. Mit dem Jörg Albert habe ich heute Morgen telefoniert, extra vorher nochmal, um zu fragen. Er hat gesagt, wir sind mittendrin. Es wurden auch Vernehmungen nochmal geführt zu diesen 20 Hinweisen, die relevant sein könnten.
Lass mich raten, wir wissen nicht, mit wem die Vernehmungen geführt sind. Das wird wahrscheinlich
Genau.
nicht verraten,
Nein.
ob das jetzt Personen waren, die schon mal vernommen wurden oder ganz neue.
Nee, ich weiß nur allgemein, es wurden Vernehmungen geführt infolge dieser Sendung und infolge der Hinweise, die es gab auf die Sendung. Und ich glaube, es ist auch relativ müßig, da zu spekulieren, auch wenn es natürlich sehr reizt.
Und Spaß macht, genau.
Ja.
Und der andere ganz konkrete Hinweis war ja wirklich, dass der Katalog, der ja gesucht wurde, der nirgends mehr auffindbar war, weder auf eBay noch sonst wo, dass der tatsächlich gefunden wurde bei jemandem.
Genau,
Also
also
dass eine Frau sich gemeldet hat, die
genau.
eben diesen Katalog noch hatte.
Genau, das war der konkrete Hinweis und der ist natürlich auch sehr hilfreich. Man weiß jetzt ganz genau, was das für ein Messer war, das Klaus Berninger besessen hat. Und das ist natürlich auch insofern relevant, weil die ja Verletzungen an ihm gefunden haben. Verschiedene Verletzungen, die nicht von diesem Messer herrühren können, das am Tatort gefunden wurde. Also Stichverletzungen. Und ich habe gerade eben dieses andere Messer beschrieben, dieses Pikiermesser, das hat eine gebogene Klinge. Solche Stichverletzungen kann das nicht beibringen im Endeffekt. Und deswegen ist es natürlich hochrelevant zu wissen, hat vielleicht der Täter oder haben die Täter vielleicht dem Klaus Berninger sein eigenes Messer abgenommen und ihn damit verletzt. Das ist möglich. Und wenn man jetzt ein Bild von diesem Messer hat, kann man das auch besser abgleichen, als wenn man im Trüben fischt.
Aber jetzt noch mal ganz kurz, um zu rekapitulieren. Wir als Öffentlichkeit wissen immer noch nicht hundertprozentig, mit welchem Messer er tatsächlich umgebracht wurde.
Genau, das ist der Punkt jetzt. Vielleicht ist das genau dieses Täterwissen, was noch zurückgehalten wurde.
Ungefähr 40% aller Fälle, die bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt werden, werden auch gelöst. Das steht nicht immer in direktem Zusammenhang mit der Sendung. Das hat auch nochmal die Chefredakteurin im Interview deutlich gesagt. Aber es heißt ja doch, dass von 10 Fällen 4 letztendlich gelöst werden. Und das hoffen wir natürlich, dass der oder die Täter gefasst werden. Wenn es soweit ist, dann werden wir auf jeden Fall hier in diesem Studio darüber reden. Ich glaube, das ist sicher.
Unbedingt.
In diesem Sinne vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns nochmal von deinen Eindrücken zu berichten und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung.
Das war die 5. Folge von Tatort Mein Viereck, dem True Crime Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Wenn sie euch gefallen hat, dann empfehlt sie doch weiter an jemanden, den sie ebenfalls interessieren könnte. Oder hört doch mal in die anderen Folgen rein. In Folge 4 zum Beispiel geht es um den Mord an Carmen S. in Mespelbrunn und darum, wie es ihrem Mörder gelungen ist, sich ein ganzes Jahr lang vor der Polizei zu verstecken. Einmal im Monat erscheint eine neue Folge Tatort Mein Viereck. Wenn ihr keine der Folgen verpassen wollt, dann abonniert den Podcast. Übrigens findet ihr Tatort Mein Viereck nicht nur auf den gängigen Plattformen und auf meinecho.de, sondern auch in unserer neuen Meinecho-App. Mein Name ist Mara Pitz, ich danke fürs Zuhören und wünsche bis zum nächsten Mal eine gute Zeit.